Stell dir mal vor, du trauerst und bist gleichzeitig gefangen in einer Angst, weil jemand, der dich eigentlich lieben sollte, dir Gewalt antut. Mir ist es selber so gegangen. 2014, 2015, nachdem meine Schwester ermordet wurde, war ich selber in einer Gewaltbeziehung. Vielleicht hast du selber sogar auch schon sowas erlebt. Oder du kennst jemanden, bei dem du gerade irgendwie ein komisches Gefühl hast. In dieser Folge spreche ich mit Gabi Blattner vom Frauenhaus Tirol über Gewalt, die mitten in Familien passiert, über Kontrolle, über Drohungen, Machtmissbrauch. Und wir sprechen darüber, wie Frauen und Kinder geschützt werden können. Gabi hat in 28 Jahren hunderte Geschichten erlebt. Erschütternde, mutmachende, schmerzhafte. Sie zeigt, was wir alle tun können, als Betroffene, als FreundInnen, als Gesellschaft. Wenn du trauerst und vielleicht gerade ordentlich Wut spürst auf diese Ungerechtigkeit, dann ist diese Folge für dich. Bitte hör hin, teil sie gern und sei selber die Veränderung. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren, ehrlichen und bewegten Weg durch all deine Trauergefühle hindurch. Von und mit mir, Kathi Bieber. Liebe Gabi, oh, so schön, dass wir nach so vielen Jahren endlich wieder uns sehen, zumindest gerade online über Zoom,
ja,
und miteinander sprechen dürfen und du dir diese Zeit nimmst, auch für dieses Thema in meinem Podcast Trauerwelle da einfach nochmal ein bisschen aufzuklären und genau auch wegen dem Seelenlauf nochmal zum Reden.
Ja.
Da sind ja ganz viele Spenden reingetrudelt und es sind aber auch viele Fragen auftaucht, eben von denen, die mitgelaufen sind. Und deswegen sprechen wir jetzt gemeinsam über das Thema Gewalt an Frauen. Hallo!
Hi! Ja, freut mich auch total, dich wiederzusehen nach so vielen Jahren, wahrscheinlich schon Jahrzehnt jetzt dann schon
fast schon.
Freut mich sehr, dich wiederzusehen und mit dir ins Gespräch zu kommen.
Ja,
über das Thema
danke.
Gewalt an Frauen.
Ja, magst du vielleicht mal kurz die und deine Arbeit im Frauenhaus Tirol vorstellen, damit die Leute wissen, wer bist du überhaupt und was machst du da so?
Ja, ich bin die Gabi Blattner und ich arbeite mittlerweile echt schon seit 28 Jahren im Frauenhaus Tirol. Wirklich schon wahnsinnig lange Zeit. Das war eigentlich mein erster fixer Job. Damals, 1997, bin ich eingestiegen. Ja, das hat mich natürlich sehr geprägt, mir als Person. Ich habe mir aber vorher schon, also während dem Studium, schon ganz viel mit Feminismus, mit Geschlechtergerechtigkeit auseinandergesetzt. Also insofern war es schon naheliegend, in diesem Beruf zu landen. Wenngleich ich schon gehadert habe, weil die Musik ist eigentlich auch meine Leidenschaft, Musik und Theater und Performance. Und lange Zeit habe ich gehadert, ob ich auf die Jazzakademie nach Graz gehe oder ob ich Erziehungswissenschaften studiere und in die Richtung gehe. Das hat sozusagen gewonnen. Mittlerweile glaube ich, es ist gut so, dass das gewonnen hat. Aber was mir sehr geblieben ist, ist, dass ich immer wieder versuche, über andere Methoden, andere Bilder, andere Möglichkeiten wie Musik, wie Theater, eben das Thema Gewalt an Frauen und Kindern in der Gesellschaft präsent zu halten. Das heißt, ich nutze sozusagen die vielfältigen Ressourcen drumherum. Das finde ich was ganz Wichtiges und ich glaube, das beschreibt mir eigentlich auch sehr gut. Ja.
Aber das ist ja mega spannend. Das habe ich auch gewusst mit dem Jazz und so.
Ja.
Machst du da irgendwie dann in deiner Freizeit auch etwas? Also, dass du sagst, irgendwie im Theaterkurse kann man ja auch so nebenbei machen oder?
Ja, ich mache eigentlich immer ganz viel nebenbei. Ich meine,
Ach, cool.
momentan geht sich durch meine Geschäftsführungstätigkeit und das Frauenhaus ist doch gewachsen und gewachsen relativ wenig aus, aber ich spiele nach wie vor in einer Frauenband, in einer
Ach, cool.
Frauenkabarettband. Genau, die Königinnen Tirols nennen wir uns, Lorraine Tyrolienne. Wir haben irrsinnig viel Spaß beim gemeinsamen Musikmachen und das ist für mich ganz, ganz wichtiger Ausgleich zu meiner alltäglichen Arbeit, jetzt Erwerbsarbeit im Frauenhaus. Ja.
Und wie stellt man sich dann da so einen Alltag vor jetzt bei dir? Was genau machst du oder außer jetzt Podcast-Interviews geben?
Ja, mittlerweile bin ich so in der Leitung angekommen. Groß geworden, aber ich verwende gern den Begriff groß geworden, bin ich aber in der Beratung und Begleitung der Kinder und Jugendlichen, das heißt der Jüngsten im Frauenhaus. Das erwähne ich deshalb, weil es mich sehr geprägt hat, sehr vielschichtig und differenziert auf das Thema zu schauen. Weil wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, die Gewalt erlebt haben, die meistens mit ihren Müttern mit ins Frauenhaus kommen, dann merkt man, dass Kinder und Jugendliche manchmal ganz was anders brauchen wie ihre Mütter, obwohl sozusagen alle im selben Kontext, meistens in der Familie, Gewalt erlebt haben. Das heißt, man muss immer darauf achten, nicht in Schubladen zu denken, Schwarz-Weiß-Denken zu vermeiden, offen zu bleiben für viele verschiedene Betrachtungsweisen. Und das hat mich schon sehr geprägt. Da habe ich sehr lang gearbeitet mit den Kindern und Jugendlichen. Ich wurde auch die Löwin des Kinderbereichs genannt von den Kolleginnen im
Ja, das kann ich
Frauenbereich.
mir gut
So ein bisschen
vorstellen.
der,
Das passt, glaube ich, ganz gut.
genau, für diesen Bereich habe ich sehr, sehr viel gekämpft. Und 2005 war das dann, ist das Frauenhaus in totale finanzielle Nöte geraten, weil wir sowohl vom Land Tirol damals als auch von der Stadt Innsbruck deutlich zu wenig Subventionen gekriegt haben. Da mussten wir fast zusperren, da haben wir irrsinnig viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, ohne diese auch österreichweite Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit, wäre es, glaube ich, nicht gelungen, das Frauenhaus damals zu retten. Und jedenfalls war es dann notwendig, dass es eine Leitungsfunktion gibt. Das hat es bis dato im Frauenhaus nicht gegeben. Wir waren bis dahin basisdemokratisch organisiert. Da hat es aber dann eine Verantwortliche nach außen gebraucht. Und ich bin dann damals in die Geschäftsführung oder in die Leitung eingestiegen. Das ist jetzt auch schon 20 Jahre wieder her. Seit 20 Jahren bin ich jetzt in der Leitung. Das heißt ganz viel Finanzierung aufstellen, also das ist eigentlich mein Hauptjob, Personalgeschichten, aber eben auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, Präventionsarbeit, weil das ja sehr, sehr wichtige PR-Tätigkeit ist. Da geht es ja nie um das Lukrieren von Spendengeldern, sondern es geht immer um eine gemeinsame Öffentlichkeit und das möglichst breit zu diskutieren. Ja, das würde ich sagen, ist jetzt mein Hauptjob. Aber die Freude in der Arbeit oder Begegnung mit Kindern und Jugendlichen ist mir geblieben. Und immer wieder schauen die Kids bei mir im Büro vorbei oder spielen mit mir Runde Tischfußball. Steht nämlich vor meiner Bürotür.
Cool.
Ja, und ich habe mein Büro tatsächlich mitten im Frauenhaus, das ja mittlerweile ein neues Frauenhaus ist. Also wo wir uns das letzte Mal gesehen haben, hat es ja dieses neue Haus noch nicht gegeben. Mittlerweile haben wir zwei neue Frauenhäuser eben
Cool.
dazu bekommen und da hat sich einiges getan, ja.
Das klingt ja schon mal positiv.
Ja.
Voll schön. Und wenn du so an diese 28 Jahre, ist ja Wahnsinn, die Zeit,
Ja.
zurück denkst, gibt es irgendwie so einen Moment, der da besonders im Gedächtnis geblieben ist, wo du sagst, der hat dich besonders bewegt, geprägt, berührt?
Ja, das war auch in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Also das ist ein Moment, den ich glaube ich nie vergessen werde und der mich heute noch beschäftigt, was aus dem Mädchen wohl geworden ist. Ich habe damals, war ich ganz neu im Frauenhaus und habe ein Mädchen begleitet, den Namen sage ich jetzt aus Schutzgründen nicht, oder ihr findet jetzt einen neuen, die Emma. Die Emma. Emma war 9 Jahre alt und ich habe sie begleitet und unterstützt. Sie war mit der Mama bei uns im Frauenhaus. Und die Emma war sehr widerständiges, kraftvolles Mädchen, die sehr auch auf ihren eigenen Willen geschaut hat und hat es im Frauenhaus sehr genossen, weil da kann man sehr gut drauf schauen. Und die Mama hat aber leider beschlossen, dass sie wieder zurückgeht. Vielleicht das ist ein Beispiel, wo es nur mal in der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen besonders greifbar wird, wie sehr Abhängigkeitsverhältnisse wirken. Und ich kann mich nur erinnern, dass die Mama eben beschlossen hat, zurückzugehen und die beiden haben beschlossen, dass das Mädchen in ihr Herkunftsland kommt, wo sie beide herkommen, wo Mädchen damals sehr, sehr wenig Rechte hatten, mittlerweile immer noch wenig Rechte, aber damals noch viel, viel mehr. Für das Mädchen war das die Katastrophe. Und ich erinnere mich nur, dass sie eigentlich gegen ihren Willen erfahren hat, sie muss morgen fliegen. Genau. Und ich habe alles Mögliche getan, damit das Mädchen bei uns bleiben kann, aber ohne Eltern geht das nun mal nicht. Und ich habe ihr dann alle möglichen Hilfseinrichtungen, wo sie sich hinwenden kann in ihrem Herkunftsland, als Schwindelzettel mitgegeben. In der Hoffnung, dass sie dort dann Hilfe findet. Und bis heute denke ich immer nur dran, was ist denn wohl aus der Emma geworden? Also so, ja, das bewegt mich nach wie vor. Also es würde ich sehr, sehr gerne würde ich natürlich hören, dass es der Emma sehr gut geht, dass sie es geschafft hat, dort Unterstützung zu kriegen in einem Frauenhaus, das es dort auch gegeben hat, beziehungsweise an Weglaufhaus für Mädchen, für junge Frauen und Mädchen, würde ich sehr gerne hören, dass es ihr gut geht und dass sie es geschafft hat und dass sie jetzt unabhängig leben kann und ohne Gewalt. Ja.
Und gibt es da Möglichkeiten für euch eigentlich, dass man eben sowas dann da fragt oder dürft ihr das nicht oder wie schaut das aus?
In dem Fall hätte ich keine Möglichkeiten, das jetzt zu erfahren, weil die Eltern leben mittlerweile auch nicht mehr in Tirol. Und dann wäre es natürlich datenschutzrechtlich gar nicht so einfach, da überhaupt Auskunft zu kriegen. Also in dem Fall muss ich mich sozusagen auf mein hoffentlich gutes Gefühl beziehen, dass sie glaubt, dass sie es geschafft hat, weil ich das Gefühl habe, dass sie sehr erfinderisch und sehr widerständig war und ich halt die Hoffnung habe, dass sie sich das behalten hat können, trotz vieler Stolpersteine. Ja.
Wie gehst du dann selber mit solchen Situationen um, wenn man dann eben praktisch ja irgendwie oder dann hilflos zurückbleibt und denkt, boah, jetzt habe ich alles gegeben, aber es hat nicht gereicht. Du hast
Ja.
nicht diese Macht, die du gern hättest, damit es anders ausschaut. Und wie bleibst du dann zurück und wie hilfst du dir selber an der Stelle?
Ja, dieses Gefühl der Ohnmacht oder der Hilflosigkeit, das kennen natürlich also Betroffene von Gewalt sehr gut, aber das kennen natürlich auch die Unterstützerinnen, also in den Einrichtungen sehr, sehr gut, mit denen sind wir immer wieder konfrontiert. Mir hilft es da sehr, darauf zu bauen oder zu denken, dass der Aufenthalt im Frauenhaus, egal wie lang auch immer war, immer was bedeutet für die Person, weil ich einfach ganz genau weiß, dass sie das nächste Mal schon sich leichter tut, Brücken zu bauen oder sich Unterstützung zu holen oder dass sie weiß, wo sie sich hinwenden kann, beispielsweise. Oder auch, dass sie vielleicht auch weiß, was sind die Warnsignale, was sind die Zeichen, sollte die Gewaltdynamik wieder von vorne losgehen oder wieder weitergehen. Das tröstet mich schon sehr. Also, dass es nie umsonst ist und war, sich Unterstützung und Hilfe geholt zu haben. Und schon auch der Gedanke, dass erwachsene Menschen für sich selber entscheiden, welche Schritte sie tun wollen und dass sie auch selber entscheiden, welchen Zeitraum sie dafür brauchen. Manchmal ist der Schritt dann leichter möglich, obwohl er insgesamt sehr schwer ist, weil es eben die bestimmte Zeit ist, wo die Frau entscheidet, jetzt kann sie das tragen, jetzt kann sie das aushalten, jetzt kann sie das öffentlich machen, aber das sollte niemals ein Druck sein. Also so diese eigene Entscheidung der betroffenen Person, das hilft natürlich auch, sich das herzuholen. Wenn es Kinder betrifft, ist es nicht so einfach, weil man da die Abhängigkeit einfach sehr gut merkt, die einfach im Wesentlichen schon sehr davon abhängig sind, was die Erwachsenen quasi für sie entscheiden oder eben gegen sie manchmal, ja.
Ja. Dann vielleicht einmal so definitionsmäßig, was bedeutet denn eigentlich Gewalt? Also es wird in der Gesellschaft, so wie ich das auch erlebt habe oder wahrgenommen habe, sehr eng gefasst. Also da spricht man schnell mal von Gewalt, wenn es um Schläge geht, also wirklich dieses Physische, aber als andere irgendwie definiert man oft gar nicht so als Gewalt. Also wie definierst du das oder wie wird das eigentlich wirklich definiert? Wo beginnt Gewalt? Wie schaut das aus?
Ja, wie du schon sagst, gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Definitionen. Für mich selber beginnt Gewalt immer da, wo der Respekt aufhört. Das ist mir ganz besonders wichtig, weil es, bevor es eben zur körperlichen Gewalt überhaupt kommt, so viel Vorstufen gibt der Diskriminierung, der Abwertung, des Machtmissbrauches, der Diffamierung, jemanden einfach schlecht machen und klein machen. Das sind sehr diffizile Formen der Gewalt, die aber enorm große Auswirkungen haben, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel eben die psychische Gewalt herholt, also wenn dann beispielsweise jemand ständig sagt, du bist nichts wert, du schaust unter Anführungszeichen scheiße aus, entschuldige den Begriff, aber das trifft es oft ganz gut, also so, du bist nichts wert. Dann, wenn man das immer wieder gesagt bekommt, vielleicht nur in einer Gesellschaft lebt, die auch noch bestätigt, dass man als Frau vielleicht weniger wert ist wie als Mann. Wenn das dann zusammentrifft, dann ist es sehr, sehr schwierig, dass das Selbstwertgefühl gesundes und wachsendes ist. Und wenn man sich selber wenig wert ist, da ist man nicht selber schuld dran, sondern das ist was Gemachtes sozusagen. Wenn man sich selber weniger wert ist, ist es auch sehr, sehr schwierig, die Anzeichen von Gewalt früh genug zu erkennen oder auch Gewaltdynamik unterbrechen zu können. Und deshalb würde ich das deutlich breiter sehen, wie eben es gibt nur die körperliche Gewalt. Und also die Personen, mit denen wir zu tun haben, vorwiegend Frauen und Kinder, haben in den meisten Fällen ganz viele verschiedene Formen der Gewalt erlebt. Also eine Gewaltform kommt selten alleine vor und das macht's auch normal. schwierig, aus der Gewaltdynamik auszusteigen, weil eben die körperliche Gewalt beispielsweise alleine ja gar nicht vorkommt, sondern immer mit psychischer Gewalt beispielsweise gekoppelt ist oder eben auch mit sexualisierter Gewalt. Ja, also es gibt eine Wissenschaftlerin, die Carol Hagemann-White. Die hat es mal so definiert, dass Gewalt sozusagen, sie nennt das Gewalt im Geschlechterverhältnis sozusagen. Ich würde sagen, im Geschlechter- und Generationenverhältnis, wo einfach noch einmal klar wird, dass der Ausgangspunkt von Gewalt sehr oft das Ausnutzen von ungleichen Machtverhältnissen ist. Und das kann sowohl von der Erwachsenen- zur Kindebene hin passieren. Das kann aber auch zwischen Männern und Frauen passieren oder das kann auch entlang von anderen Diskriminierungsformen, wie beispielsweise aufgrund der Herkunft oder aufgrund der sexuellen Orientierung passieren. Aber im Grunde geht es immer um ein Ausnutzen von Machtungleichgewicht. Und ich glaube so, also ein Satz, wenn ich jetzt in Schulen gehe, ist mir immer ganz wichtig, das näher zu bringen, dass es prinzipiell so ist, je größer die Abhängigkeitsverhältnisse sind, ganz egal jetzt zwischen wem, umso höher ist das Risiko, dass irgendjemand die Abhängigkeit ausnutzt. Und das ist, finde ich, ein grundlegender Satz. Und in dem Satz steckt eigentlich schon die Lösung drin, was man tun könnte gegen Gewalt. Ja. Ich sage immer,
Voll
im
krass.
Grunde wäre es einfach.
Ja.
Aber so viele Menschen wollen nicht daran arbeiten, dass Abhängigkeitsverhältnisse abgebaut werden. Ja.
Voll, voll. Und gibt es dann auch so konkrete Warnsignale für häusliche Gewalt? Du hast ganz am Anfang mal kurz erwähnt, dass es ja fast immer oder sehr häufig innerhalb der Familie passiert, wo ja
Ja.
viele oft denken, oh, irgendwelche Fremden oder so mitten auf der Straße, aber es passiert ja sehr oft einfach innerhalb der Familie,
Ja.
beziehungsweise in den engsten Kreisen, sei es in der Schule, Vereine und so weiter. Da sind ja auch oft diese Machtverhältnisse der Lehrer
Genau.
oder Lehrerin, die halt mehr Macht besitzen in dem Sinn, und die Schülerinnen, die abhängig sind, gell, in dem Moment. Zum Beispiel, gibt es da eben irgendwie Warnsignale so für häusliche Gewalt, auch für Betroffene selber, aber auch fürs Umfeld, wo sofort so die Alarmglocken losgehen sollten?
Ja, da gibt es schon einige. Also ich finde, ein ganz besonderes Merkmal ist zum Beispiel sehr starke Eifersucht oder permanente Kontrolle. Also wenn man ständig kontrolliert wird, wenn man sozusagen nichts tun kann, ohne beim Partner zu sagen, ich war da und dort, ich habe mich mit dem oder der getroffen. Also so sehr stark kontrollierendes Verhalten kann sehr wohl ein Warnsignal sein. Ich sage immer kann, weil das heißt nicht, dass das immer dann auch zur Gewalt kommt. Aber es sollte einem zumindest daran erinnern. Und je mehr Warnsignale gleichzeitig auftreten, umso größer ist natürlich auch das Risiko, dass die Beziehung tatsächlich toxisch oder gewaltvoll ist. Also so extrem starke Eifersucht und Kontrolle gehört sicher dazu. Ist oft gar nicht so leicht zu erkennen, gerade am Anfang Verliebtheitsphasen kann man natürlich sowas wie Kontrolle als reges Interesse auslegen und die Gratwanderung hin jetzt schon zum Kontrollieren, zum Bestimmen, zum ja genau wissen, wo die andere Person umgeht, ist oft ein sehr schmaler. Also das erkennt man oft gar nicht so gut, weil es so schleichend ist. Dann würde ich schon sagen, also Abwertungen und Diffamierungen sind immer ein Warnsignal. Also wenn eine Person mich ständig abwertet, vielleicht nur vor anderen ständig abwertet, also auch quasi diese Selbstverständlichkeit mitbringt, dass ich jetzt meine Partnerin abwerten kann und mir eh nichts passiert, also diese Sicherheit, das ist schon ein deutliches Warnsignal. Ja, und auf jeden Fall auch krasse Stimmungsschwankungen, also von mal sehr viel Aufmerksamkeit, dann wieder zu sch sehr schnell Abwertung. Also krasse Stimmungsschwankungen könnten auch ein Warnsignal sein. Die Kontrolle kann natürlich nicht nur emotional passieren, sondern eben auch finanziell. Also wenn ich kein eigenes Geld haben darf, sozusagen kein eigenes Konto haben darf, sind das deutliche Warnsignale. Das heißt jetzt nicht, dass in allen Beziehungen, wo sozusagen die Männer Erwerbsarbeiten gehen und die Frauen zu Hause sind und für Kindererziehung beispielsweise hauptsächlich da sind, das heißt nicht, dass es in diesen Fällen immer zu Gewalt kommt. Aber man muss wissen, dass das Risiko ein deutlich höheres ist, dass mein Partner beispielsweise das ausnutzt, dass ich eben finanziell abhängig bin. Ja, bis hin zu Drohungen natürlich. Also ein Warnsignal, Drohungen, wenn du das nicht machst, dann passiert das. Wenn du das nicht machst, dann tue ich dem Hund was oder der Katze was. Also Drohungen können auch immer Menschen oder Tiere betreffen, die die Person selber sehr, sehr gerne hat. Das sind deutliche Hinweise, genau. Und mittlerweile gibt es auch schon ganz gute so Online-Fragebogen und Kalender, wo man bestimmte Fragen beantworten kann. Ich habe jetzt gerade neulich gestern reingeschaut in einem, der heißt Hashtag with you, aber es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele, wo man einfach Fragen gestellt kriegt und dann schon weiß, okay, die Beziehung geht deutlich in Richtung toxischer Beziehung, in Richtung Gewalt oder eben nicht. Und diese Fragen bauen sich sozusagen rund um diese Warnsignale auf, die ich jetzt alle genannt habe. Das ist manchmal als Überprüfung ganz gut, weil
Das ist spannend.
das Gefährliche ist nämlich, Entschuldigung, nur ein Satz. Das Gefährliche ist natürlich, wenn man so im engen Familienkreis Gewalt erlebt oder in der Familie, das ist ja auch der Mensch, den man möglicherweise eben auch sehr, sehr gern hat, den man liebt. Und genau da ist es auch so schwer, manchmal das einzugestehen, dass die Beziehung gewaltvoll ist. Also da jeder Mensch, der sich da hineinversetzt, kann sich vorstellen, wie schwierig das ist, auszusteigen, Grenzen zu setzen, Gewaltdynamik zu erkennen in dieser Ambivalenz, dass das Gegenüber ja eben nicht nur unter Anführungszeichen gewalttätig ist, sondern vielleicht eben auch die Person, die ich liebe. Ja.
Ja, aber das mit dem Test und so finde ich ganz spannend, weil
Ja.
dann würde ich da vielleicht nochmal was raussuchen und einen Link dann
Ja,
so
super Idee.
in den
Ja.
Shownotes reinsetzen. Dann kann man gleich schauen, wie steht es gerade um mein Leben. Wenn ich schon irgendwie merke, ah, irgendwie klingt das so in die Richtung bei mir, dann
Ja.
lieber nochmal ein paar Fragen durchgehen und ja, schauen. Also ich kenne es ja selber
Ja.
von meiner Ex-Beziehung vor meinem Mann jetzt,
Ja.
war ja Gott sei Dank nur ein paar Monate, aber das hat schon gereicht. In
Ja, das
so einer
ist ja
Beziehung und
viel.
gerade was du jetzt da alles aufzählst, hast du mir gedacht, ja, genau so, genau so. Und ich kann wirklich auch bestätigen, dass man das verschwimmt so, diesen Übergang
Ja.
zu diesem echten Interesse, wo man das Gefühl hat, der interessiert sich wirklich gerade für mich, für mein Leben, was ich mache und so weiter. Und dann, wenn es plötzlich Kontrolle ist, das spürst du gar nicht so, weil das
Ja.
passiert ja nicht von einem Tag auf den anderen, sondern wirklich schleichend. Und
Genau.
irgendwann entwickelst dann aber plötzlich zwischendurch so ein Gefühl, dein Bauchgefühl, wo der sagt, boah, das fühlt sich gerade gar nicht gut an. Und dann auch diese Angst, die plötzlich kommt durch die Drohungen und so weiter, wo man dann das einfach merkt. Aber das dann da rauszukommen, ist eben also einfach so brutal schwer, weil diese Drohungen dann ja so stark
Ja.
oft sind. Ich weiß nur damals, ich war allein in Wien, ich habe kaum jemand kannt und er war Wiener, hat sich auskannt in dieser Stadt
Ja.
und hat die ganze Zeit damit droht, wenn ich irgendwie ihn verlasse, dann wird er mal das Leben zur Hölle machen. Dann werde ich nie einen Anschluss finden, dann werde ich nie Freunde finden und die Leute, die ich jetzt kenne, da wird er dann erzählen, dass sie drogenabhängig und was auch immer. Also diese Geschichte, was die da erfinden, ist irre. Und bei mir ist er dann auch extrem worden. Also er hat ja dann auch wirklich am Ende droht, wenn ich nicht da gehorche und das so mache alles und bei ihm bleibe und so weiter, dann wird es mir auch so gehen wie meiner Schwester. Und da ist
Ja,
ja meine
das
Schwester schon
natürlich.
gestorben gewesen und
Ja.
dadurch schwer traumatisiert und alles
Ja.
Mögliche. Ich war einfach so gefangen da drin und trotzdem habe ich es geschafft, dann eben mich an meine Therapeutin zu wenden damals. Und die hat dann sofort Alarm geschlagen und gesagt, raus dort, wir müssen schauen, dass du da rauskommst. Und mit
Ja.
ihrer Hilfe und dann auch Polizei und so habe ich es dann auch geschafft, da rauszukommen. Und
Ja.
das wäre auch meine nächste Frage. Wie funktioniert das konkret? Also wenn ich dann wirklich merke, okay, ich bin jetzt in so einer Beziehung, die toxisch ist, wo Gewalt stattfindet, wo ich einfach das Gefühl habe, da stimmt was nicht, mir geht es nicht gut. Es gibt Unmöglichkeit, Schluss zu machen. Und das schaffen ja auch manche, aber das, wir wissen, ist ja auch uns von den gefährlichsten Momente, gerade wenn die Gewalt schon länger stattfindet und vielleicht auch Kinder mit involviert sind und so weiter, dann kann ich oft einfach nicht sagen, ich mache jetzt Schluss. Das war ja bei mir auch, ich habe gesagt, ich will die Beziehung nehmen und schon ist die Drohung, dann wirst du bla bla und so und dann stehst du da, gell? In Angst und denkst, ich habe ja nichts mehr, auch wenn ich kein Konto oder so habe, kein Geld. Wie funktioniert das dann? Wo kann ich mir dann Hilfe holen und wie funktioniert euer Frauenhaus konkret? Vielleicht magst du da mal eingehen drauf.
Naja, du hast jetzt schon ganz viele Stolpersteine aufgezählt, warum es so schwierig ist, wegzugehen. Oder so die massive Angst, die ja sehr begründet ist, weil, wie du schon gesagt hast, gerade in Trennungsphasen eigentlich die meisten Übergriffe, die meisten Mordfälle an Frauen passieren. Das heißt, die betroffenen Frauen wissen sehr genau, dass das ein sehr, sehr gefährlicher Schritt ist, zu gehen. Genau. Das heißt, das ist nicht deren Unvermögen, dass sie den Schritt nicht machen, sondern das ist einfach schon aufgrund der Gewaltdynamik so, dass sich da die Gefahr potenziert. Das wissen natürlich sehr viele. Umso wichtiger finde ich es, dass es ganz viel Institutionen, Unterstützungen gibt, die es Frauen leichter machen, aus der Gewaltdynamik zu gehen. Und wie du schon sagst, sollen das ganz viele verschiedene Möglichkeiten sein. Also jede Schule, jeder öffentliche Ort, jede Firma sollte Gewaltschutzkonzepte anbieten, dass möglichst breit sozusagen überall Brücken entstehen, um es betroffenen Frauen leichter zu machen, aus der Gewaltdynamik auszusteigen. Weil manchmal ist es beispielsweise das Frauenhaus und wie wir funktionieren, das erzähle ich dann nur genauer. Aber manchmal ist es gerade die Klinik, bei der ich gerade andocke, oder die Lehrerin von meinem Sohn oder meiner Tochter, mit der ich gerade sprich und der auffällt, in letzter Zeit bin ich sehr abwesend und es geht mir nicht so gut. Also, was ich damit sagen will, ist, um dieses komplexe Problem lösen will ich gar nicht sagen, aber den entgegnen zu können, braucht es ganz viele, die auf das Thema schauen. Das ist mal die Grundbedingung. Und das Frauenhaus ist eben eine Möglichkeit. Und ich finde mittlerweile eben eine Möglichkeit von mehreren, zum Glück. Und wir haben ja über das Frauenhaus mittlerweile auch zwei Beratungsstellen angeschlossen. Das ist auch noch ganz, ganz wichtig, sich zu denken, naja, ich muss ja oft noch nicht den Schritt fertig gedacht haben, was ich jetzt endgültig mache, sondern ich kann mir Unterstützung schon vorher holen, ich kann mich beraten lassen, das funktioniert anonym und kostenlos und sehr unkompliziert. Mittlerweile haben wir auch online die Möglichkeit, Online-Beratungen anzubieten. Das heißt, man muss auch gar nicht mal direkt irgendwo hinkommen, sondern kann telefonisch oder online sich beraten lassen. Da blendet man vielleicht dann irgendwie oder nochmal einfach auf der Homepage vom Frauenhaus findet man das ganze Angebot dann noch.
Ja,
Kann
das
ich
werde ich
dann noch
sowieso
einmal
verlinken.
sagen.
Also
Ja,
ja,
voll
sind
cool.
sie in die Shownotes.
Genau, also das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Oft wird damit in Verbindung gebracht, aha, Frauenhaus, das ist so die letzte Ausstiegsmöglichkeit. Aber da wird ganz oft vergessen und deswegen ist mir ganz wichtig zu sagen, man kann sich unbürokratisch anonym vorher schon Beratung holen. Auch Rechtsberatung bieten wir an, das ist
Und
voll
ganz
wichtig.
kurz als Einwand, das gilt ja auch eigentlich für Freunde oder das Umfeld. Wenn ich im Umfeld merke oder als Betroffene im Umfeld, da stimmt was nicht. Irgendwie habe ich da
Genau.
unsicheres Gefühl. So ist mir vor ein paar Jahren gegangen mit in einer Familie, wo ich einfach gemerkt habe, die Art, wie die mit dem Kind tun, da war ich mir unsicher und mir gedacht, das ist doch Gewalt, so, gell? Und das hat mich richtig beschäftigt und fertig gemacht. Und dann habe ich echt gegoogelt und geschaut, wo kann ich denn da mir Hilfe holen oder anrufen. Und das habe ich dann noch gemacht. Ein einfacher Anruf, es war möglich, Anruf. Dann habe ich eben Zuständige halt am Hörer gehabt. Und die hat mir dann einfach ausführlich erklärt, was sie für Schritte machen kann und welche Möglichkeiten ich einfach habe. Also dieses Beraten lassen auf das Umfeld. Weil das
Ja,
beschäftigt uns ja
danke.
gerade als
Ja.
Freunde oder so, oh, extrem.
Ja, danke, dass du das nochmal einbringst. Nochmal, das ist natürlich total wichtig und gehört zum Brückenbauen auch dazu. Also manchmal sind sich Menschen unsicher, was sie denn tun können, was schadet, was unterstützt oder was nützt. Und da hilft es eigentlich immer nicht mit den Gedanken allein zu bleiben, sondern das zu teilen mit anderen. Und manchmal ist es sehr ratsam, das mit Fachpersonal zu teilen, gerade weil die einfach viel Ahnung haben von Gewaltdynamik, von was kann man tun, was kann man zu welchem Zeitpunkt tun. Und dafür ist das Frauenhaus auch da. Also bei uns rufen sehr viele Personen an in der Beratungsstelle, die Freunde oder Freundinnen von Betroffenen sind und die nicht genau oder die einfach gerne besprechen wollen, wie sie selber unterstützend sein können, ist natürlich irrsinnig wichtig, weil das wiederum dazu führt, dass mehr Menschen Brücken bauen, um den oft nicht einfachen Schritt eben leichter zu machen.
Und dann wollte ich noch erklären,
Ja.
wie so ein Frauenhaus konkret funktioniert, wie man sich das vorstellen kann.
Ja, das Frauenhaus, mittlerweile ein neues Frauenhaus, immer mittlerweile schon dann seit 2019 schon, haben wir jetzt ein neues im Großraum Innsbruck, Innsbruck-Land, ein sehr großes Haus und ein seit 2 Jahren mittlerweile ein kleineres Haus im Tiroler Oberland. Genau, wie ihr schon merkt, sage ich nicht genau, wo sich das Frauenhaus befindet. Das ist deshalb wichtig, weil wir immer wieder auch Frauen im Haus haben, die sehr gefährdet sind. Wir sprechen da auch von hochrisikobetroffenen Frauen und Kindern. Deshalb ist es wichtig, die Adresse geheim zu halten. Die Frauen sind sehr unterschiedlich in ihrer Bedrohungssituation. Also wir haben nicht nur Hochrisiko Frauen im Haus, aber eben auch. Und insgesamt gilt für alle Personen, dass sie möglichst geschützt sein sollen im Haus. Das heißt, es erklärt einmal die gesicherte Wohnmöglichkeit in einem Frauenhaus. Das Frauenhaus ist natürlich mit guten Sicherheitsstandards ausgestattet, über die rede ich im Detail nie so genau, weil es wichtig ist, dass wir wissen, welche Sicherheitsstandards wir haben und andere sollten das eben nicht so genau wissen, nämlich die sozusagen Täter oder Gefährder. Es ist ganz gut, wenn sie das nicht wissen. Wir sind gut abgesichert von dem her. Also das heißt, Schutz und Sicherheit ist mal ein grundlegendes Element. Aber das ist nur ein Element. Dann ist es in einem Frauenhaus möglich, endlich mal in Ruhe und ohne Zeitdruck und möglichst ohne Gefahr überlegen zu können, was sind die nächsten Schritte? Wo soll das eigene Leben hingehen? In welche Richtung soll es gehen? Da gibt es umfassend Unterstützung. sowohl für die Erwachsenen, sprich die betroffenen Frauen, als auch für die Kinder und Jugendlichen. Da komme ich dann vielleicht später nur im Detail drauf zu sprechen. Das heißt, viel sozialarbeiterische Unterstützung, aber eben auch rechtliche Unterstützung und dann natürlich auch im Bereich Existenzsicherung, Unterstützung bei Wohnungs- und Arbeitssuche ist auch ganz ein zentraler Teil. Der Fahrplan, wann man was macht, bestimmt aber immer die Frau selber. Also es müssen schon bestimmte Regeln bei uns eingehalten werden, wie dass man niemanden anderen im Haus wehtut, dass man nicht beleidigend, abwertend, rassistisch ist, also wir haben Hausregeln, aber das Tempo über die Schritte, wann wer was unternehmen möchte, um aus der Gewaltdynamik auszusteigen, bestimmen die Personen selber mit unserer Unterstützung. Genau, das ist auch ganz wichtig. Man hat da einfach Fachpersonal zur Verfügung, mit denen man gemeinsam überlegen kann, wie soll es weitergehen und wie soll es eben, wie kann es möglichst gewaltfrei weitergehen. Ja, die Frauen und Kinder bleiben dann eine bestimmte Zeit lang in diesem Schutzhaus. Sie dürfen bei uns bis zu einem Jahr bleiben. Das machen nicht alle. Also die Frauen, die ein Jahr lang bleiben, sind meist Frauen, die jetzt auch sonst wenig Ressourcen haben. Das heißt, wenig emotionalen Rückhalt von anderen oder wenig finanzielle Ressourcen beispielsweise mit vielen Kindern beispielsweise. Die brauchen natürlich deutlich länger, um die Existenz nach dem Frauenhaus zu sichern. Genau. Aber im Grunde ist es ein geschützter Raum, um sich immer weiter aus der Gewaltdynamik herausbewegen zu können mit unserer Unterstützung. Genau.
Und wie viele Frauen oder wie viele Plätze habt ihr da eigentlich?
Also wir haben jetzt im Haupthaus 15 Plätze, also für 15 Familien momentan circa 30 bis 32 Personen, also Frauen und Kinder. Und im kleinen Haus im Tiroler Oberland haben wir 5 Plätze, also für Frauen und Kinder. Meistens sind statistisch gesehen in etwa gleich viel Kinder und Jugendliche wie erwachsene Personen im Haus. Und dann haben wir, das ist sozusagen neben dem Frauenhaus und neben der Beratungsstelle die dritte Säule, haben wir mittlerweile 12 betreute Wohnungen, also Übergangswohnungen in Tirol verteilt. Da braucht man immer den Schutz, den man in einem Frauenhaus hat, aber immer noch punktuell Unterstützung, Beratung, Begleitung. Und darüber sind wir schon auch sehr froh, dass wir den Bereich sehr ausbauen konnten. Ist für viele dann sozusagen ein Zwischenschritt, bevor sie dann eine eigene Wohnung finden.
Und du hast ja auch gesagt, eben 28 Jahre. Wenn du da
Ja.
jetzt so drauf zurückschaust, ist es dann so, dass es immer an der Grenze war, also sehr voll, oder hat sich da was verändert? Ich meine, ihr habt jetzt natürlich auch mehr Plätze wie am Anfang, das verändert sich ja auch mit. Wie ist so deine persönliche Erfahrung in der Zeit?
Ja, also im Grunde kann ich mich fast gar nicht erinnern, dass es Zeiten gibt, wo man mal sagt, es ist irgendwie nicht voll. Also es ist schon, wir sind schon trotzdem, dass wir deutlich mehr Plätze haben, sind wir trotzdem meistens sehr voll. Das liegt natürlich auch daran, dass wenn das Angebot da ist, es natürlich auch genutzt wird. Da muss ich jetzt unbedingt einbringen, dass wir mittlerweile, und das ist eine riesengroße Errungenschaft, eben auch durchgängig barrierefrei sind. Das ist ganz, ganz wichtig, weil da sind wir das einzige Haus in Tirol, also die einzigen Häuser, die durchgängig barrierefrei sind. Das heißt, wir bieten auch Platz für Frauen mit Behinderung und Gewalterfahrung. finde ich ein unglaublich wichtiges Thema, dass es eigentlich, dass man nicht oft genug betonen kann, weil beispielsweise Frauen mit Behinderungen erleben deutlich, also doppelt so häufig Gewalt wie Frauen in der Durchschnittsbevölkerung. Und dann kann man sich vorstellen, was das heißt. Das heißt, da ist Luft nach oben. Da müssen wir noch deutlich ausbauen. Und wir merken das auch. Also wir haben einfach auch immer wieder Frauen mit Behinderung, die das Frauenhaus als Schutzraum nutzen. Also das hat sich eklatant verändert. Also zum einen positiv, dass das Land Tirol endlich auf die vielschichtigen Situationen reagiert hat. Dann positiv natürlich auch, dass wir deutlich mehr Plätze haben. Das ist aber natürlich auch immer mit einem weinenden Auge verknüpft, nämlich dass man schon merkt, dass die Gewalt nicht weniger geworden ist. Man kann aber nicht wirklich sagen, ist es jetzt die Zunahme der Bekanntheit und der Plätze, die mir anbieten, oder ist die Gewalt selber gestiegen? Also das kann man nicht wirklich seriös wiedergeben, was denn da der Grund ist. Aber also wir haben schon gemerkt, nach dem Neubau vom großen Haus war eine Zeit lang unsere Warteliste viel, viel weniger lang. Also vorher war es eigentlich immer so, dass wir genauso viel Frauen und Kinder nicht aufnehmen konnten wie
Ja, das wollte ich gerade
jene.
fragen, hat sie ja auch schon Menschen abweisen
Ja,
müssen?
das müssen wir eben immer wieder. Eine Zeit lang war es jetzt deutlich zu merken, dass wir eben ein großes und ein neues Haus noch dazu haben. Aber jetzt merkt man, dass also die Plätze, das Platzkontingent eigentlich auch schon nicht ausreichen würde. Das heißt, man merkt schon, das Land Tirol muss noch weitere Plätze zur Verfügung stellen. Und vielleicht, um das nochmal klarzustellen, also einfach so abweisen tun wir niemanden, aber es kann sein, dass wir tatsächlich komplett voll sind. Dann ist gut, dass wir erstens mal Notaufnahmezimmer haben, eben wenn wir sonst alles voll haben. Und das Zweite ist, dass wir sehr, sehr gut vernetzt sind in Tirol. Das heißt, neben dem Frauenhaus Tirol als Anbieterin gibt es auch noch Evita im Unterland, also in eine Frauen- und Mädchenberatungsstelle mit angeschlossenen Notwohnungen für gewaltbetroffene Frauen. Es gibt noch Lila Wohnt als Anbieterin im Tiroler Unterland und es gibt auch noch den Verein Frauen helfen Frauen, die Plätze anbieten für gewaltbetroffene Frauen und Kinder. Wir haben jede Woche untereinander Vernetzung und wissen, wo sind gerade Plätze frei, wenn bei uns keine frei sind. Es kann allerdings sein, dass überhaupt nirgendwo ein Platz frei ist. Das kommt auch immer wieder vor. Dann sind wir sehr erfinderisch und glücklicherweise gut vernetzt. Also dann wird verhandelt, was weiß ich, mit der Klinik, ob die Frau noch eine Woche länger bleiben kann, bis bei uns ein Platz frei ist. Bis hin zu, es kommt auch vor, dass wir Pensionszimmer finanzieren für die Zeit, bis wir einen Platz frei haben. Ja, also wir sind sehr, sehr erfinderisch. Und natürlich darf man nicht vergessen, es gibt ja nicht nur das Frauenhaus als Möglichkeit, sondern es gibt ja in Österreich seit 1997 ein Gewaltschutzgesetz. Und das versucht man natürlich auch zu klären, also Wegweisung, also die Polizei zu rufen, Wegweisung, Betretungs- und Annäherungsverbote sind auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt und ein gutes Mittel sozusagen, dass die Gefährder, Täter, Täterin weggewiesen wird. Ja.
Also man braucht da dann keine Angst im Sinne von, boah, wenn das zu voll ist, dann werde ich einfach wieder rumgeschickt in diese Gewaltdynamik zurück, sondern
Na.
da wird auf jeden Fall
Ja.
dann geschaut in alle Richtungen, dass die
So ist
Person da
es.
jetzt
Ja.
unterstützt wird.
Ja, genau, so ist es. Das ist unsere Verantwortung und das, ja, unsere Aufgabe, da möglichst vielfältig hinzuschauen, welche anderen Möglichkeiten gibt es. Ja.
Ja, in der Gesellschaft leider, da müssen wir auch noch drüber reden, findet meines Erachtens, mein Gefühl, oft eine Verharmlosung oder auch dieses Victim Blaming, wie man sagt, also dass man dem Opfer dann die Schuld zuspricht, statt. Und immer wieder hört man zum Beispiel Sätze, ja, hätte sie sich doch nicht so anzogen, dann wäre das nicht passiert, zum Beispiel wenn es um sexuelle Gewalt oft geht. Warum ist sie denn nicht früher gegangen? Das haben wir ja auch schon angesprochen. Wieso bleibt sie dann so lang und warum trennt sie sich nicht ungefähr? Ist sie ja dann selber schuld, so ungefähr. Ja, was machen solche Aussagen auch mit Betroffenen? Also mir persönlich machen sie einfach brutalst wütend. Und warum ist es auch so gefährlich, diese Gewalt dann auch oft so zu individualisieren? Also da muss ich mich immer zusammenreißen, dass sie nicht zu emotional wird. Weil ich habe das auch bei meiner Schwester dann erlebt. Ja, das ist ein Einzelfall oder halt der Urne wird halt vollkommen gestört sein, aber die anderen sind ja alle harmlos und nett und so. Was kannst du da dazu sagen?
Ja, im Grunde hast du jetzt eh schon die ganze Antwort gegeben, finde ich total. Erstens mal ist es wirklich schwer auszuhalten, wie gut Opfer-Täter-Umkehr funktioniert. Also das ist wirklich unglaublich und das macht es den betroffenen Frauen sehr, sehr schwer. Also wenn sie letztlich für die Tat der Täter verantwortlich gemacht werden. Das passiert sehr oft, das passiert total viel, vielfältig. Jede und jeder von uns kennt den Satz, ein Scheit allein brennt nicht. Du wirst schon auch was dazu beitragen haben. Das heißt, diese Opfer-Täter-Umkehr ist wirklich so tief in unserer Gesellschaft verankert. Das allein macht es schon so schwer, weil sozusagen, jetzt ist man sozusagen eh schon in der Position des Opfers. Wir haben vorher gehört, wie schwierig es ist, aus der Gewaltdynamik auszusteigen, wie schwierig es ist, weil Opfer haben sehr oft auch Schuld- und Schamgefühle, nicht weil sie das per se haben, sondern weil die Gesellschaft sie zum Beispiel verantwortlich macht, dass alles super läuft in der Familie, verantwortlich für Care-Arbeit, für Pflegearbeit, für all diese emotionalen Momente in der Beziehung. Und dann ist es für Personen, die Gewalt erleben, oft gar nicht leicht zu sagen, naja, ich bin aber dran gescheitert. Ich unter Anführungszeichen bin daran gescheitert, ist oft schon so im Kopf drinnen, weil sehr viele Frauen damit sozialisiert sind und aufgewachsen sind, für den Bereich zuständig zu sein. Nach wie vor noch immer.
Voll.
Das macht voll schwer. So, jetzt ist man eh schon quasi in der Position, wo man es sehr schwer hat. Und dann sagt die Gesellschaft ja, aber wenn du jetzt nicht so einen kurzen Rockhang gehabt hättest, dann wäre das alles nicht passiert. Also das ist fatal, weil als betroffene Person braucht man für einen Heilungsprozess ganz, ganz dringend, dass der Täter für seine Tat verantwortlich gemacht wird und dass der Täter auch ein Unrechtsbewusstsein hat und diese Tat zugibt und sich dafür entschuldigt. Das wollen ganz, ganz viele betroffene Personen, die von Gewalt betroffen sind. Und wenn das eben nicht passiert und schlimmer noch eine Opfer-Täter-Umkehr passiert, dann macht das ganz viel Gegenteiliges für den Heilungsprozess. Also das macht es einfach irrsinnig schwer und ist fatal. Deswegen ärgert mich das auch immer maßlos. Also diese Opfer-Täter-Umkehr, ich versuche halt immer sachlich zu argumentieren. Aber im Grunde ist es wirklich haarsträubend, wie gut das immer noch funktioniert, dieses Victim Blaming. Genau. Und es lenkt einfach ganz aktiv eigentlich von der Person ab, die Schaden angerichtet hat. Und es lenkt ganz bewusst davon ab, dass diese Person zur Verantwortung zu ziehen ist. Ja.
Was ja auch gerade groß ist so in den Medien, also diese mediale Aufmerksamkeit oder die Art, wie Medien drüber berichten, das bringt mir auch, also fast zum Kotzen, einfach ganz oft. Und ich kann mich auch noch erinnern, zum Beispiel bei der Larissa, wo dann gestanden ist, die Liebe endete tödlich. So als wäre es einfach Unfall. Sie haben sich doch geliebt und ja, ich doch mal kurz umgebracht worden nebenbei so. Und was sie da auch, also ich ließ ja eben, oder ich halte mich halt selber auf dem Laufenden, was so abgeht. Und das ist ja eben, wie du auch gesagt hast, irgendwie überhaupt nicht viel besser geworden. Und da finde ich zum Beispiel auch ganz schlimm, dass immer wieder auch geschrieben wird, Frau wurde getötet oder so. Es ist immer so, die Frau dann, also warum nicht auch mal dieses Täter, also die Tat oder den Täter so wirklich im Vordergrund? Mann ermordet Frau. Also so, hey, das war wieder ein Mann, der eine Frau umgebracht hat. So, also medial muss da, glaube ich, auch noch ganz viel passieren, oder?
Ja, da kann ich dir nur recht geben. Also ich finde zwar, es ist schon viel passiert.
Mhm.
Also wenn ich das jetzt in die 28 Jahre vergleiche, finde ich schon, dass es deutlich mehr Medien gibt, die mit mehr Sorgfalt der Thematik begegnen. Also die also ganz bewusst haben, dass sie eine Verantwortung haben, dass sie aufpassen müsst, um nicht so was wie eine verzerrte Realität Wahrnehmung wiederzugeben oder das Opfer sozusagen in einer abwertenden Weise in den Mittelpunkt stellen oder Verharmlosungen vorantreiben wie Sittenstrolch. Also dieses Wort kann man immer nur lesen. Das ist unfassbar, dass man das eigentlich immer nur lesen kann. Das heißt, Medien haben schon eine Verantwortung, Stereotypisierungen zu vermeiden. Und es gibt auch deutlich mehr Medien, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt auch Schulungen für Medienleute, was sozusagen sensible Sprache anbelangt und betrifft. Also es gibt schon deutlich mehr Medien, die sich da auch schulen lassen wollen. Aber es gibt eben auch ganz viele Medien, die das nach wie vor vorantreiben, verzerrte Realitätswahrnehmungen ganz normal finden, Verharmlosungen normal finden oder Stereotypisierungen oder eben nicht zentral setzen, dass die Tat des Täters ganz zentral in den Mittelpunkt gestellt wird und was das auch bedeutet und warum beispielsweise bei sexualisierter Gewalt 99% der Gewalttäter männlich ist. Also deswegen verwende ich jetzt da oft den männlichen Täterbegriff. Es ist ja schon sehr wohl klar, dass es auch Täterinnen gibt. Das ist ja damit nicht gesagt. Aber ich hasse es, wenn man 99% mit 1% vergleicht oder 10% mit 90%. Darauf kommen wir vielleicht eh noch zu sprechen. Also da bin ich wirklich sehr empfindlich. Wenn nicht genau benannt wird, von welcher Gewalt man spricht, dann kann man mit Zahlen sehr, sehr fahrlässig umgehen. Ja, und das
Ist ja
passiert
auch
auch
der
sehr
Begriff
oft.
Femizid, der war ja damals, wo meine Schwester gestorben ist, noch gar nicht
Der war
irgendwie.
noch gar nicht, ne? Den hat
Na.
es noch gar nicht gegeben. Ja.
Warum ist es so wichtig, das so zu benennen eben?
Ja, weil ganz klar ist, dass das ein Mord aufgrund des Geschlechts ist. Und zwar nicht ein Mord aus Eifersucht oder sonst irgendwas. Oder wie heißt es immer so schön, die Mordursache wurde noch nicht geklärt, in Situationen, wo es schon jahrzehntelang eine Gewaltbeziehung gegeben hat. Also wesentlich ist es deshalb, weil es einfach klar benennt, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet werden, mit allem, was da an Gewaltdynamik dazugehört. Genau. Ich finde es gleichzeitig aber auch immer notwendig, dass wenn man von Femiziden redet, immer vom ganzen Eisberg zu sprechen. Also die Femizide sind sozusagen die Spitze des Eisberges. Aber man hat eben einen ganzen Eisberg vor sich und wenn man sich die Mühe macht und unter diesen Eisberg taucht, dann findet man gerade in Österreich ganz viel Geschlechterdiskriminierung, Ungleichverhältnisse, Unterschiede, klassische Rollenzuschreibungen und, und. Und wenn wir wollen, dass die Femizide aufhören, dann muss man den ganzen Eisberg angehen. Also, das finde ich wahnsinnig wichtig, das gleichzeitig immer zur Sprache zu bringen.
Ja,
Ja.
das mit den Rollen und so. Wir haben gerade vorhin, kurz bevor wir auf Aufnahme geklickt haben, noch drüber geredet. Ich kriege das jetzt so direkt mit, weil ich selber Mama bin. Und ich
Ja.
finde, gerade dann wird es ja auch nochmal sehr sichtbar. Mein
Ja.
Mann ist eben wahrscheinlich der einzige oder einer von den 10 in Österreich, der 2 Jahre in Karenz zum Beispiel gegangen ist. Und ich habe eben einen Sohn geboren und ich merke jetzt auch schon die Art, wie sie mit ihm oder Menschen eben mit ihm reden oder dass er nur blau tragen darf. Oder jetzt hat er zum Beispiel das Radfahren gelernt und wir haben da lila-pinkes Rad mit Einhorn drauf und so. Und er findet das total schieren, gell? Und andere sagen,
Ja.
ah, das ist doch nur für Mädchen und so weiter.
Ja.
Und das macht das alles schon. Diese ganzen, also ich kriege das jetzt auch im Kindergarten mit. Ich bin einfach derart schockiert jedes Mal, wenn er dann halt was mitbringt und sagt, ja, aber das Mädchen sind nicht so stark. Sowas dann, dann setze ich mich mal hin und red mit meinem Sohn, gell? Und
Ja.
versuche dann das immer wieder auszubügeln, was da in der Gesellschaft einfach oft auch sehr schief läuft,
Ja.
gell? Mit so Bildern, wie Kinder da schon aufwachsen. Und das macht mich schon echt einerseits einfach dann traurig und andererseits einfach brutal wütend, weil man denkt, das kann es nicht sein. Warum checkt es niemand, dass genau diese Femizide einfach diesen
Ja.
Eisberg mit sich bringen und da so viele Schichten drunter liegen, wo wir alle mitverantwortlich sind in unserem
Ja.
Verhalten, in unserem Denken, in unseren Handlungen, tagtäglich mit unseren Kindern, in unseren Beziehungen. Oh, es ist
Ja.
manchmal schon sehr mühsam, oder?
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen eben, wie du ja sagst, man weiß ja im Grunde ganz genau, was man tun könnte, damit die Spitze des Eisbergs nicht zu groß ist oder man den ganzen Eisberg schmälert. Nämlich, man muss für Gerechtigkeit beziehungsweise für Geschlechtergerechtigkeit Sorge tragen, weil das, was du aufzählt hast, also so ganz frühe klassische Rollenzuschreibungen entsprechen einem sehr patriarchalen Weltbild. Und man weiß mittlerweile, dass Beziehungen mit sehr patriarchalen Strukturen, also wo Männer aufgrund ihres Geschlechts das dürfen oder nicht dürfen und Frauen aufgrund ihres Geschlechts das dürfen oder nicht dürfen, ist erstens mal für beide Geschlechter sehr einengend. Und zum anderen weiß man einfach, dass in patriarchalen Beziehungsformen der Schritt zur Gewalttätigkeit ein viel kleinerer ist. Das heißt, das Risiko viel, viel größer da ist, dass in solchen Beziehungsformen Gewalt entsteht. Das hat wiederum mit Machtungleichgewicht zu tun, mit ungleichen Ressourcenverteilungen zu tun. Und da bin ich wieder beim Satz, je größer die Abhängigkeit, umso größer ist auch das Risiko, dass jemand die Abhängigkeit ausnutzt. Das heißt, wollen wir, dass es weniger Gewalt gibt, muss dringend für Geschlechtergerechtigkeit gesorgt werden, und zwar schon sehr, sehr früh. Also das geht bereits im Kleinkindalter
Ja,
und
voll.
Kindergartenalter. Und es greift ja auch schon sehr,
Ja.
sehr früh, wie du eben auch beschrieben hast. Und das ist unfassbar. Und da sind wir alle in die Verantwortung zu ziehen. Wir alle, die Gesellschaft, aber natürlich auch die Politik.
Ja,
Weil,
voll.
also,
Die darf man nicht vergessen.
wenn es immer noch so ist, dass Frauen für gleichwertige Arbeit weniger verdienen, die ganze Pension Gap-Geschichte, also das ist ja haarsträubend. Oder wenn man sich die geringe Beteiligung der Care-Arbeit von
Ja.
Männern anschaut, das alles hat sehr viel mit dem Thema Gewalt zu tun. Und es ist nicht zu lösen ohne diese Themen in Richtung, oder was heißt ohne die Themen, also ohne Geschlechtergerechtigkeit wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, es wird nicht ohne gehen.
Ich habe manchmal das Gefühl, es ist so schwer, dann die Leute drauf anzusprechen, oder du wirst dann immer gleich so. Du übertreibst doch und
Ja.
jetzt tu doch nicht so und was hat denn das mit dem einen zu tun und so. Denke mir immer so, ich weiß, wie sich mein Leben verändert hat durch den Mord an meiner Schwester. Es hat sehr
Ja.
viel mit dem Ganzen zu tun, aber die Leute sehen das so nicht und es ist so schwer manchmal, dass denen, mit denen
Ja, das
ins
ist schwierig,
Gespräch zu
schwer.
gehen, ohne
Ja.
dass man dann gleich wieder,
Ja. Es ist sehr, sehr schwer. Also, A, wie man, also, ich wäre ja oft gefragt, wie haltest du das aus und kannst du Männer überhaupt nur ausstehen und solche Sätze irgendwie so. Und ich denke mir immer, ja, natürlich kann ich Männer nur ausstehen. Ich mag die Männer, die solidarisch sind. Ich mag Männer oder auch Menschen anderen Geschlechts, die sich für mehr Gerechtigkeit einsetzen. Und also dieser positive Blick darauf, dass es auch unterstützende, solidarische Männer gibt, den mag ich mir nicht nehmen lassen. Und auf der einen Seite finde ich halt auch immer, es gibt schon ganz viele Beweise und Studien dafür, dass in gleichberechtigten Beziehungen einfach weniger Gewalt vorkommt. Die gibt es einfach. Die kann man auch nachlesen. Oder jetzt die jüngste Studie, die kann ich jetzt nicht genau zitieren, aber im Grunde stellt sie einen Zusammenhang her zwischen Männern, die Care-Arbeit machen, üben einfach keine Gewalt aus. Das heißt, Männer, die lernen, sich zu sorgen, zu pflegen, Care-Arbeit zu machen, sind deutlich weniger gewalttätig. Und diese Zusammenhänge, die gibt's. Die wissen wir schon seit vielen Jahrzehnten, stehen die schwarz auf weiß in verschiedenen Studien. Aber es kann halt dann immer anders ausgelegt werden. Und letztlich geht's halt nicht ohne dass Männer ihre Macht sozusagen teilen und mit Macht verantwortlich umgehen und damit sie nicht in die Situation kommen, Macht zu missbrauchen. Und da rede ich natürlich nicht von allen Männern. Das ist vollkommen klar, ja.
Voll. Ja, wo soll man weiter ansetzen? Es gibt einfach so viel, vielleicht auch so die gesetzliche Lage und systemischen Probleme.
Ja.
Wie gut sind denn Betroffene überhaupt rechtlich geschützt und wo scheitert das System vielleicht? Oh, welche Erfahrungen habt ihr auch mit Polizei, Gericht, Jugendamt und so weiter? Wie schaut es da aus?
Ja, ich finde, Österreich hat insgesamt ein sehr gutes Gewaltschutzgesetz seit 1997. Genau, gibt es ja jetzt die Möglichkeit, wenn man Gewalt erlebt, dass man die Polizei rufen kann, dass Gefährder, Gefährderin, meistens Gefährder oder Täter, weggewiesen werden. Das baut ein bisschen auf dem Prinzip auf, wer schlägt, der geht. Das heißt, es ist sozusagen der umgekehrte Weg. Nicht die betroffene Person geht raus, geht beispielsweise in ein Frauenhaus, sondern der Täter, die Täterin muss gehen. Das birgt neue Möglichkeiten. Das ist schon, finde ich, eine sehr große Errungenschaft und einfach eine zusätzliche Möglichkeit zu den Frauenhäusern. Seit der Einführung vom Gewaltschutzgesetz ist es schon ein paar Mal novelliert worden, das heißt verändert worden. Genau, um ein Beispiel zu nennen, früher galt sozusagen Wegweis- und Betretungsverbot nur für die Wohnung sozusagen, beispielsweise oder für das Haus. Dann war ein Mord an einem Kind, wo der Vater in der Schule das Kind umgebracht hat. Also es ist aufgrund von Fällen, die es leider gegeben hat, immer wieder dieses Gewaltschutzgesetz verändert worden und ausdifferenziert worden. Also ob jetzt eben die Ausweitung, Wegweisung eben auf Schule, Kindergarten und so weiter zu sehen ist. Oder jetzt vielleicht die jüngste Errungenschaft, dass es nicht nur Betretungs-, sondern auch ein Annäherungsverbot gibt. Das heißt, das gilt dann nicht nur für die eigene Wohnung, sondern auch die Arbeitsstelle, wo die Person, die von Gewalt betroffen ist, sich befindet. Und es wurden ja auch Gewaltpräventionsgespräche verpflichtend für Täter eingeführt. Genau. Es kann man kritisieren, dass die deutlich zu wenig und zu kurz sind. Ja, aber ich finde trotzdem, dass sie ein Fenster aufmachen, auch für gewalttätige Personen, sich Hilfe und Unterstützung zu holen, weil es gibt ja auch Täter, die etwas gegen hauptsächlich seine Gewalttätigkeit tun wollen. Die gibt es
Ja.
ja auch. Also insgesamt finde ich es das schon eine deutliche Errungenschaft. Trotzdem zeigt sich, dass das Gewaltschutzgesetz nicht für alle Menschen gleichermaßen funktioniert. Deswegen ist es wichtig, dass es verschiedene Angebote gibt und eben beispielsweise eben auch noch die Frauenhäuser. Weil zum Beispiel für Frauen mit Migrationshintergrund, wo jetzt vielleicht das ganze Familiensystem in der eigenen Wohnung lebt, ist es mitunter nicht einfach, wenn der Täter weggewiesen wird und die gewaltbetroffene Person aber nur im Familienverbund, also bei Schwiegervater und Schwiegermutter vom weggewiesenen Sohn in der Wohnung lebt. Nur um ein Beispiel zu nennen. Oder ich habe, um ein ganz anderes Beispiel zu nennen, haben wir auch schon gehabt, Bäuerinnen sozusagen, wo der Bauer weggewiesen wird und damit auf dem Spiel steht, dass der ganze Hof nicht mehr zu versorgen ist, weil der Bauer sich um das Viech gekümmert hat. Jetzt um ein ganz anderes Beispiel zu nennen, ist auch manchmal eine Hürde. Also es gibt schon auch im Gewaltschutzgesetz Hürden und Frauen mit Behinderung will ich auch noch nennen. Also gerade die Wegweisung von Personen, die vielleicht gleichzeitig die pflegenden Angehörigen sind, ist ein Feld, wo man sich noch sehr, sehr viel überlegen muss, um dann nur ein paar Beispiele zu nennen. Das Positive dran ist aber, dass wir diese Überlegungen mittlerweile gemeinsam anstellen, also mit der Polizei gemeinsam und auch mit der Kinder- und Jugendhilfe gemeinsam. In jedem Bezirk gibt es immer sogenannte GIP-Treffen. Das ist die Abkürzung für Gewalt in der Privatsphäre. Und da schaut man, was kann man im jeweiligen Bezirk verbessern, wie funktioniert es mit den Wegweisungen, stimmt es auch mit den Zahlen vom Gewaltschutzzentrum überein, was kann man tun, um es zu verbessern für Menschen, die der verbalen Sprache nicht so mächtig sind, trotzdem das Gewaltschutzgesetz zu nutzen. Da finde ich, hat sich schon viel verändert, dass nicht nur jede Gruppe für sich überlegt, sondern dass man viel mehr gemeinsam überlegt, wie kann man die Situation von betroffenen Menschen verbessern. Das finde ich, ja, ist ein Erfolg. Und das muss man natürlich immer wieder machen, weil auch die Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendhilfe funktioniert nur, wenn ich genau weiß, was sind die Möglichkeiten und was sind die Grenzen der Kinder- und Jugendhilfe. Und umgekehrt, also die müssen auch wissen, was kann das Frauenhaus leisten und was kann das Frauenhaus eben nicht leisten. Und da hilft es, wenn man sehr viel miteinander spricht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es immer noch Entscheidungen von Menschen aus der Kinder- und Jugendhilfe, die man eben auch nicht nachvollziehen kann, wo man ganz anderer Meinung ist. Genauso gibt es es bei der Polizei, wo man nicht versteht, warum wurde da keine Wegweisung gemacht, sondern eine sogenannte Streitschlichtung und, und. Also das bleibt natürlich.
Die
Aber
Fälle werden aber dann auch wieder aufgearbeitet, und wenn jetzt irgendwas passiert dann, und es hat vorher aber, was weiß ich, sage ich mal, Handlung geben von Polizei oder Schunschwas, das wird dann wahrscheinlich auch immer aufgearbeitet und geschaut, wie kann man es besser machen, oder?
ja, bestenfalls passiert das natürlich. Genau, bestenfalls hat jede Einrichtung kritische Reflexionsbereitschaft, um auf die eigene Einrichtung zu schauen, sei das Frauenhaus, sei das Polizei, sei das Kinder- und Jugendhilfe. Was kann man das nächste Mal besser machen? Aber wenn schon mal was passiert ist, dann ist halt schon was passiert. Also es ist natürlich deutlich besser, schon präventiv vorbauend sich zu überlegen, wie kann man bestmögliche Unterstützung anbieten. Ja.
Okay. Ja, wir haben schon ein bisschen drüber geredet, auch über eben so Sätze wie, aber Männer erleben doch auch Gewalt, eben durch schon angesprochen mit 99% und so weiter. Das habe ich auch selber schon erlebt. Die war so mal bei einem Seelenlauf, war das, wo dann eben auch ein Mann vorbeikommt und hat gesagt, Ja, aber muss man jetzt da drauf rumreiten? Wir Männer haben es auch nicht leicht. Wir erleben auch Gewalt so. Meine, dieses, kann man nicht einfach mal ein Urthema, was das ist ja so, ja, Affen in, weiß ich nicht, irgendwo werden oh, das und das verfolgt oder keine Ahnung. Also dieses, auf einmal ist ein anderes Thema relevant, wenn es um das Thema gerade geht. Das halten also in meinem Gefühl auch Männer ganz schwer aus, dass es nicht eben um sie als Opfer gerade geht, sondern
Ja.
dass sie auch diese Verantwortung spüren und ui, das fühlt sich unangenehm an, wenn man irgendwie so in einer Gruppe dazugehört, die vielleicht gerade nicht so heraussticht als die nur Netten oder so, fühlt sich sicher unangenehm an. Aber da eben dann mal zum sagen, okay, solidarisch sein, ich hoch zu, ich bin da und ich will es anders machen oder besser machen, da braucht es ja auch noch, glaube ich, ganz viel, gell? Die haben auch mit meinem Mann ausführlich oft schon geredet, was so seine Erfahrungen sind in der Vergangenheit, wie oft er zum Beispiel auf der Arbeit erlebt hat, dass ihn jemand vielleicht einfach angemacht hat oder sexualisiert oder irgend sowas in die Richtung. Und das
Ja.
schaut er dann immer so und sagt, na, habe ich noch nie erlebt. Und ich so, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, gell? In
Ja.
meiner
Ja.
Erfahrung. Und da geht es ja auch viel darum, einfach mal zuhauchen und sich rein zu versetzen. Was bedeutet das? Und wie du auch gesagt hast, wenn wir diese Rollending aufbrechen wollen und da einfach dieses Machtgefälle auch mal eben in einer Ebene irgendwie bringen, dann profitieren ja Männer genauso davon, weil dieses, ich darf auch nicht sein, wie ich bin, weil ich muss bestimmte Emotionen unterdrücken, wegschieben und so weiter. Und das führt ja dann oft auch so zu Gewalt. Ich weiß nicht, ich kann nicht sein, wie ich
Ja.
bin, oder? Und habe nicht anders gelernt, damit umzugehen. Und das ist zum Beispiel bei mir und bei meinem Sohn eben ganz wichtig, auch, dass er jede Emotion zeigen darf und auch wütend sein darf und wie man dann
Ja.
das löst, wenn man wütend ist und so weiter. Ja, ich glaube, das ist auch etwas ganz Wichtiges und du hast ja schon angesprochen, früh ansetzen in Schulen,
Ja.
Familien, Männlichkeitsbildern eben, dass Männer auch da ja, Vorbilder sind. Und gibt es da vielleicht noch irgendeine Einrichtung oder etwas, wo du sagst, da kann man sich auch als Mann hinwenden, wenn man zum Beispiel sagt, boah, ich würde gern irgendwie was in die Richtung machen, unterstützen, aber ich möchte, oder ich bin selber eben gewalttätig gewesen und möchte es aber nicht sein. Wo kann ich mich denn da eigentlich als Mann auch hinwenden?
Ja, zum Glück gibt es ja mittlerweile auch mehrere Angebote für Gewalt, nicht Gewaltbetroffene, gibt es auch Männer, aber auch für gewalttätige Männer, für Männer, die sich mit der eigenen Gewalttätigkeit auseinandersetzen wollen. Da sind sicher die Mannsbilder zu nennen. Genau. Männerberatungsstelle mit Sitz in mehreren Bezirken mittlerweile, also Innsbruck, aber auch im Unterland, in Reutte, glaube ich, sind die Mannsbilder auch aktiv, soweit ich das weiß. Das ist sicher eine gute Möglichkeit, aber es gibt auch immer mehr andere Vereine, so wie zum Beispiel die Diakonie, die mit Bandari sehr niederschwelliges Gewaltschutzkonzept anbietet für jugendliche Männer, die sich sehr niederschwellig mit der Thematik auseinandersetzen wollen. Also da gibt es mittlerweile natürlich schon Angebote. Und so der Satz, ja, aber Männer erleben ja auch Gewalt, ich glaube, den habe ich schon zigtausendmal gehört in diesen 28 Jahren. Und mittlerweile reagiere ich immer so drauf, dass ich sage, ja, das stimmt. Auch Männer erleben Gewalt. Heute reden wir aber von Beziehungsgewalt. Und wenn man von Beziehungsgewalt redet, dann muss man halt sehen, dass deutlich mehr Frauen und Kinder davon betroffen sind als Männer. Und wenn man von, also mir ist da immer ganz wichtig, zu erzählen, von welcher Gewalt spricht man denn? Weil wenn ich von sexualisierter Gewalt spreche, ist die Geschlechtsrollenverteilung sowas von klar und eindeutig, vor allen Dingen bei Vergewaltigung eben. 99% der Täter sind Männer. Genau. Wenn ich jetzt aber beispielsweise von Erziehungsgewalt spreche, also die Gewalt, die als Erziehungsmittel sozusagen den Kindern angetan wird, dann ist die Verteilung der Geschlechter beispielsweise 50-50, also 50% männlich und 50% weiblich. Jetzt könnte man aber wieder genau sein und sagen, naja, meistens sind die Frauen also immer noch überwiegend die Frauen für Kindererziehung und Hausarbeit zuständig. Das heißt, die kommen natürlich auch deutlich öfter in Überforderungssituationen. Aber dennoch ist da die Verteilung wirklich 50-50. Und wenn ich jetzt eben Beziehungsgewalt hernehme oder die Statistiken vom Gewaltschutzzentrum von der Polizei hernehme, dann ist es so, dass 90% der Opfer Frauen sind und 10% der Opfer sind Männer. Und da wiederum von diesen 10% erleben Männer auch oft Gewalt von anderen männlichen
Ja, das wollte ich gerade noch
Familienangehörigen.
sagen, dass es,
Genau.
wenn Männer dann selber von Gewalt betroffen sind, dass sie dann auch oft durch Männer
Ja.
die Gewalt erfahren, gell?
Ja, aber natürlich, also heißt es, dass natürlich Männer auch Gewalt erleben. Und wenn man jetzt überhaupt, ohne zu definieren, von welcher Gewalt man spricht, dann erleben Männer natürlich viel öfter Gewalt als Frauen. Männer erleben Gewalt in Kriegen und so weiter, in Peergroups und. Also Männer sind deutlich öfter von Gewalt betroffen, aber nicht von Beziehungsgewalt. Auch, aber nicht in dem Ausmaß und eben auch nicht von sexualisierter Gewalt. Auch, aber nicht in dem Ausmaß. Und man kann nicht immer so tun, als wäre das Ausmaß egal. Das ist es einfach nicht. Und damit muss man ja nicht sagen, dass Männer keine Gewalt erleben. Also das kann ja trotzdem so stehen bleiben, dass es auch Männer gibt, die Gewalt erleben. Und übrigens nicht nur Männer und Frauen, wir denken jetzt schon
Ja,
sehr
das
in
ist ja
diesen
bi
zwei
zwei Dinge.
Kategorien, sondern ganz besonders auch queer,
Ja, voll.
Transgender-Personen und so weiter. Also die haben ja auch, erleben ja auch zu einem sehr, sehr hohen Ausmaß Gewalt. Ja.
Voll, voll. Ja, und jetzt würde ich noch kurz über den Seelenlauf mit dir sprechen. Also,
Ja.
den haben ja jetzt veranstaltet und ich darf ja auch verkünden, dass wir 2500 Euro
Yeah. Oh, voll
praktisch an
cool.
das Frauenhaus spenden.
Ja. Yeah.
Und da wollte ich jetzt mal fragen, was bedeutet euch so Unterstützung und wie wird das dann nur eingesetzt? Also gibt es dann bestimmte Sachen, wo ihr sagt, okay, Spenden gehen genau dahin oder wie handhabt ihr das so?
Ja, Seelenlauf, das sagt ja der Name schon. Also, dass es da niemals nur ums Geld gehen kann. Weil das heißt ja schon Seelenlauf. Das heißt, es tut der Seele gut. Und es immer mehr als 2.500 € am Frauenhauskonto zu haben. Das ist einmal erstens ganz, ganz wichtig. Seelenlauf verbindet natürlich auch. Das heißt, für mich ist es die Möglichkeit, wieder weiter Netzwerke zu knüpfen. Andere Menschen, die jetzt heute zuhören, dazu, also viele Menschen machen das wahrscheinlich schon, aber das Netzwerk wird nur mal breiter, um sich gemeinsam gegen Gewalt stark zu machen. Für das sind solche Veranstaltungen irrsinnig wichtig und gerade so wie du das schon seit Jahren und Jahrzehnten machst, geht es immer mehr als um finanzielle Unterstützung, sondern es geht um ganz viel Basisarbeit, dass man gemeinsam was dazu beiträgt, dass es deutlich weniger Gewalt gibt und wenn es Gewalt gibt, dass man sich leichter tut, sich Unterstützung und Hilfe zu holen. Und das würde ich mal sagen, also ohne diese Unterstützungen wird es das Frauenhaus wahrscheinlich nicht geben. Das meine ich jetzt gar nicht monetär, sondern durch die vielen Verbindungen, die sich über Jahrzehnte entwickelt haben. Also das ist Goldes wert. Dieses Netzwerk ist Goldes wert. Und danke, danke an die und an alle, die beim Seelenlauf mitgelaufen sind. Es freut mich wirklich sehr. Und ich habe schon eine Idee. Also Spendengelder sind meistens dafür da, dass man sie da einsetzen kann, wo Subventionsgelder nicht reichen. Und Was oft zu kurz kommt, ist eben so dieses Seelenlauf-Thema, sich etwas Gutes zu tun, eben dass Frauen, Bewohnerinnen vom Frauenhaus und auch Kinder sich was Gutes tun können. Wir machen da manchmal so Geschichten wie
Ach,
Alpaka-Wandern
schön, ja.
oder Yoga oder gemeinsame Schwimmausflüge. Also ich würde es sehr, sehr passend
Ja, voll.
finden, wenn das Geld vom Seelenlauf in die Richtung investiert wird.
In die
Genau.
seelische Gesundheit der Betroffenen.
Ja,
So.
genau. Das würde ich sehr, sehr passend
Ja, das
finden.
finde ich auch richtig passend. Bin ich einverstanden. Voll schön.
Super.
Ja, das freut mich. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich weiß gar nicht, wie sie geheißen hat, aber es war damals ohne, da hast du irgendwie nicht kennen und dann war jemand in Innsbruck vom Frauenhaus dabei,
Die
mit der ich dann
Hanna.
aber unten. Weißt du?
Ja, die Hanna, glaube ich, war
Okay.
das. Ja.
Und die hat mir dann eben auch erzählt, wegen die Kinder, dass zum Beispiel auch oft ja, also Sachen wie Spielsachen oft auch fehlt, oder? Man kommt dann und das muss man ja auch alles bezahlen und organisieren, dass sie halt irgendwas haben, weil.
Genau.
Urball braucht jetzt nicht für ein paar Kinder, sondern ja, dass sie auch die Möglichkeit haben, da unbeschwert ihre Kindheit ausleben zu können, sowas. Das hat mich dann auch voll berührt damals und jetzt noch mehr, weil da ich selber Kind habe, ist
Ja,
das
total.
immer mehr
Ja.
Thema bei mir.
Ja, also das Spielen ist echt sehr, sehr zentral, weil man muss sich vorstellen, dass Kinder oft echt schon lange Zeit nicht mehr in Ruhe und Sicherheit spielen haben können. Und wenn man in einem Frauenhaus arbeitet, ist es so ziemlich das Schönste, was man erleben darf, mitzukriegen, was das ausmacht, wenn Kinder und Jugendliche in Ruhe und Sicherheit spielen dürfen. Also das ist ein riesengroßes Geschenk.
Voll, voll schön. Und nächstes Jahr findet er natürlich wieder statt, noch größer. Und dann sind wir gespannt, was da alles möglich
Cool,
ist. Voll.
super.
Ja, jetzt zum Abschluss noch. Was würdest du einer Frau sagen, die gerade zuhört und vielleicht in einer gewaltvollen Beziehung lebt?
Ich würde sagen, du wirst es schaffen, weil ich möchte sie gerne aufbauen. Dann würde ich ihr sagen, du musst es nicht alles alleine machen. Hol dir Hilfe und Unterstützung. Ruf bei uns in der Beratungsstelle an, schreib uns ein E-Mail oder ruf bei uns im Frauenhaus an, weil du musst es nicht alleine entscheiden, sondern du kannst dir Hilfe holen. Das würde ich ja sagen.
Und was kann jeder von uns tun, um Betroffene zu unterstützen, auch wenn wir selber keine Profis sind?
Die
Gibt es da
Augen und
einen?
die Ohren und die Herzen offen halten. Das heißt, im Grunde hinschauen. Meistens hat man ein mulmiges Gefühl, also man kriegt schon oft mit, dass sich's vielleicht um Gewalt handelt bei einer Freundin, in der Beziehung bei einer Freundin oder beim Freund. Dem Gefühl vertrauen und sich auch wieder Unterstützung zu holen. Und ich finde es wichtig, dass sich jede Person selber als Brückenbauerin und Brückenbauer sehen kann. Jeder Mensch kann was dazu beitragen und letztlich natürlich kann jeder Mensch in der eigenen Beziehung was dazu beitragen, dass Beziehungen gewaltfrei funktionieren.
Voll schön. Gibt es vielleicht noch ein Bild, einen Satz oder ein Gefühl, das du den Hörerinnen so zum Abschluss mitgeben willst?
Ja, also genau genommen gibt es eigentlich so drei Sätze, die mir das ganze Berufsleben begleiten. Drei. Einer ist, sei mutig und hab Spaß dabei. Der Satz, das ist eigentlich ein Buch, also das ist ein Buchtitel von 8 Künstlerinnen und deren Lebensgeschichte. Aber mir gefällt der Satz einfach so gut, sei mutig und hab Spaß dabei, weil ich das in unserer Arbeit enorm wichtig finde. Der Satz, wir haben so einen Besprechungsraum bei uns im neuen Frauenhaus, der steht mit riesengroßen Lettern auf unserem Kommunikationsraum drauf. Um daran zu erinnern, dass man mutig sein kann, fällt oft leichter, wenn man Spaß dabei hat. Genau, das heißt, nicht allein bleibt, sich zusammentut. gemeinsam mit Spaß auch zu dem Thema mutig ist. Und da kriegt man sehr, sehr viel Kraft. Also den liebe ich, den Satz. Und dann ist es natürlich auch die Johanna Donal. Die Johanna Donal, da kommt jetzt meine Verantwortung für die Finanzierung des Frauenhauses dazu. Und da muss man oft mal wieder laut trommeln, wenn man da gehört werden will, weil das ist schon immer schwierig, das Frauenhaus zu finanzieren. Und die Johanna Donal hat einmal gesagt, aus taktischen Gründen leise zu treten, hat sich noch immer als Fehler erwiesen. Das heißt, der Satz ist mir schon sehr, sehr wichtig. Aus taktischen Gründen sollte man nicht leise sein, sondern aus taktischen Gründen muss man unbedingt laut sein, um entsprechend gehört zu werden und sich einzusetzen für das Thema. Ja, und dann habe ich noch eins.
Ja,
No,
schieß los.
der Satz, der weist in die Zukunft. Und das gefällt mir irgendwie auch schon gut. Das ist auch ein Satz von der Johanna Donal. Und sie hat mal gesagt, die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft. Es ist eine menschliche Zukunft. Und zwar ohne Rollenzwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei und Weiblichkeitswahn. Also, und diese menschliche Zukunft, also, das finde ich einen sehr schönen Gedanken.
Voll,
Ja.
voll. Das ist echt genau treffend. Ja. Schön. Ja, dann sage ich abschließend, wow, danke
Ja,
für all
danke
diese
dir.
Einblicke, für all die Antworten auf die vielen Fragen, die dir gestellt haben und stellen haben dürfen. Und ja, freue mich natürlich aus tiefstem Herzen, dass diese Summe dann auch zur seelischen Gesundheit beitragen wird,
Ja.
all dieser Betroffenen. Und wir bleiben sowieso in Kontakt. Genau, und all die HörerInnen da draußen, ihr könnt alle Links dann eben in den Shownotes finden. Und wenn ihr wirklich auch Fragen habt, direkt an die Gabi oder so, oder irgendwo Hilfe braucht, dann könnt ihr uns direkt schreiben und wir leiten das einfach weiter oder sich eben direkt beim Frauenhaus zu melden. Genau.
Genau, und vielleicht eben online, weil das ist die Online-Beratung ist ganz was Neues. Also da findet ihr ja auch alles, was die Kathi dann eben ins Netz stellt oder weitergibt an euch. Finde ich ganz wichtig. Ja. Und die
Ja.
danke dir auch, Kathi. Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal live sehen.
Voll, voll. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.